Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rode, guten Morgen. Der jahrelange Streit über einen Mechanismus für mehr Rechtsstaatlichkeit in der EU spitzt sich zu. Heute soll es einen Kommissionsbericht geben über die Situation in allen Mitgliedsländern. Wie kann dieser Report zu einer möglichen Lösung beitragen? Fragen dazu gleich an die Vizepräsidentin des Europaparlamentes, an Katharina Barley. Außerdem geht's in dieser Sendung nach Österreich. In Wien darf etwa ein Drittel der Menschen im wahlfähigen Alter nicht mit abstimmen wegen der hohen Einbürgerungshürden. Gerichte, die unabhängig urteilen dürfen, Medien, die frei berichten können, Bürgerinnen und Bürger, die vor staatlicher Willkür geschützt und vor dem Gesetz gleich sind. So lässt sich in etwa skizzieren, was mit dem Begriff des Rechtsstaates gemeint ist. Ein großer Begriff, über den in der Europäischen Union seit Jahren eine große Auseinandersetzung geführt wird. Vor allem Ungarn und Polen wird vorgeworfen, sich nicht an rechtsstaatliche Prinzipien zu halten. Doch sämtliche Disziplinarmaßnahmen der europäischen Institutionen haben den gewünschten Effekt kaum bis nicht erzielt. In den letzten Tagen ist eine neue Eskalationsstufe erreicht worden. Die deutsche Ratspräsidentschaft hat einen Rechtsstaatmechanismus vorgeschlagen und erntet dafür viel Kritik. Ungarns Regierungschef Orbán hat den Rücktritt gefordert von EU-Justizkommissarin Jourová, die wiederum heute einen neuen Rechtsstaat-Report vorlegen will. Und das EU-Parlament scheint wegen des ungelösten Konfliktes gewillt, den milliardenschweren Corona-Hilfsfonds zu blockieren. Bevor wir darüber gleich reden mit Parlamentsvizepräsidentin Katharina Barley, fasst uns Peter Kapern, unser Brüssel-Korrespondent, diese Gesamtgemengelage zusammen.
Rasmus Andresen, der junge grüne Europaabgeordnete aus Schleswig-Holstein, hängte sich weit aus dem Fenster.
Wir lassen uns ja auch nicht über den Tisch ziehen oder verarschen.
Die Wortwahl ist bemerkenswert. Zum einen, weil Rasmus Andresen mit wir das gesamte Europaparlament meint. Er zählt nämlich zu jener kleinen Abgeordnetengruppe, die im Auftrag des Parlaments einen Kompromiss mit dem Rat finden soll. Es geht um den 7-Jahres-Haushalt für die EU und um das Corona-Hilfspaket. Zusammen nicht weniger als 1,8 Billionen Euro. Andresens geschliffene Formulierung erstaunt aber auch angesichts des Adressaten. Denn derjenige, der womöglich die Abgeordneten über den Tisch ziehen und so weiter will, das ist die Bundesregierung als amtierende Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Bei den Verhandlungen geht es natürlich um Geld. Die Abgeordneten verlangen mehr davon für die EU. Vor allem aber wird derzeit um den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus gestritten. Und zwar so sehr, dass Mehrjahreshaushalt und Corona-Hilfspaket blockiert werden könnten.
Ist es nicht das Ziel des Europäischen Parlaments, in diese Blockadesituation zu geraten?
Sagt Andresen. Aber passieren könnte es eben doch. Der Rechtsstaatsmechanismus ist eine Erfindung des früheren EU-Kommissars Günther Oettinger. Die Idee ist simpel. Wer keinen funktionierenden Rechtsstaat hat, dem können die Brüsseler Subventionen gestrichen werden. Ein Instrument, das insbesondere auf Polen und Ungarn zielt. Und die Definition, was zu einem funktionierenden Rechtsstaat gehört, die war am Anfang sehr weit gefasst. Dazu zählten auch eine pluralistische Medienlandschaft und gute Rahmenbedingungen für NGOs. Ein rotes Tuch für Ungarn und Polen. Im Juli, beim legendären Marathongipfel der Staats- und Regierungschefs zum Finanzpaket, wurde dann in der letzten Verhandlungsnacht ein bemerkenswerter Kompromiss gefunden. Bemerkenswert deshalb, weil schon am nächsten Tag unter den 27 Regierungschefs keine Einigkeit mehr darüber herrschte, was überhaupt beschlossen worden war. Polen und Ungarn behaupteten, sie hätten ein Vetorecht gegen jedes Rechtsstaatsverfahren herausverhandelt. Die anderen Mitgliedstaaten jedoch bestritten das. Das war die wackelige Ausgangslage für die deutsche Ratspräsidentschaft, als die Verhandlungen mit dem Europaparlament begannen. Die Abgeordneten bleiben bislang dabei. Sie wollen ein scharfes Schwert, mit dem sich Staaten zur Raison bringen lassen, die gegen die Rechtsstaatsprinzipien verstoßen. Daniel Caspari, Chef der Unionsabgeordneten im Europaparlament.
Die Europäische Union ist vor allem auch eine Wertegemeinschaft. Und dazu gehören Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Justiz, korrekte Mittelverwendung, Korruptionsbekämpfung unbedingt dazu. Und wir als CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament legen großen Wert darauf, dass Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten funktioniert. Und deshalb sind wir auch hier bereit, weiter hart zu spielen, wenn es um die Verhandlungen mit dem Europäischen Rat geht.
Polen und Ungarn drohen, den gesamten Finanzkompromiss zu blockieren, wenn sie kein Vetorecht gegen Rechtsstaatsverfahren erhalten. Die Bundesregierung hat Anfang der Woche einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Kein Vetorecht für Polen und Ungarn, aber ein ganz eng gefasstes Anwendungsfeld für den Rechtsstaatsmechanismus. Der soll nur noch dann aktiviert werden können, wenn Betrug bei EU-Subventionen droht. Und dieser Vorschlag war es, der Rasmus Andresen zum Klartext bewegte. Knallharte Reaktionen auf den Kompromissvorschlag auch von der anderen Seite. Ungarns Justizministerin Judith Varga warf der Bundesregierung Erpressung vor. Und Viktor Orbán holte zu einem weiteren Schlag gegen Brüssel aus. Sein Ziel diesmal EU-Kommissarin Vera Jourova, die in einem Interview dem ungarischen Ministerpräsidenten vorgeworfen hatte, er mache aus seinem Land eine, Zitat, kranke Demokratie. Orbán verlangte von Kommissionschefin Ursula von der Leyen Jourovas Rauswurf. Ein Streit, der heute neue Nahrung erhalten wird, wenn Vera Jourova einen Report über die Lage der Rechtsstaatlichkeit in allen EU-Mitgliedstaaten vorlegt. Einmal mehr dabei im Fokus die Situation in Polen und in Ungarn.
Ja, und wie kann dieser Report die Rechtsstaatsdiskussion in der EU voranbringen? Das habe ich kurz vor dieser Sendung Katharina Barley gefragt. Sie war bis letztes Jahr Justizministerin in Deutschland, ist jetzt Abgeordnete für die sozialdemokratische S&D-Fraktion und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments.
Es wird zwei Neuerungen geben. Der Bericht über die möglichen Verletzungen von Rechtsstaatlichkeit in jedem Mitgliedstaat und dann daraus folgend die finanziellen Konsequenzen. Das sind zwei neue Möglichkeiten, die die EU sich schafft, um gegen Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit vorzugehen. Und dieser Bericht ist eben was ganz Neues, dass alle Mitgliedstaaten betrachtet werden. Das ist ganz wichtig, weil gerade die osteuropäischen Staaten diese Erzählung haben, das ist etwas West gegen Ost, ihr habt was gegen unsere Art zu leben, ihr wollt uns da was aufdrücken und da soll mehr Objektivität rein.
Nach dem, was bisher schon durchgesickert ist aus diesem neuen Report, wären darin auch rechtsstaatliche Defizite in anderen Staaten, wie zum Beispiel Bulgarien, Rumänien, aber auch Malta angemahnt. Deswegen die Frage, hat sich die EU bisher zu sehr auf Polen und Ungarn eingeschossen?
Gar nicht. Also gerade im Hinblick auf Malta und die Slowakei gibt es einen eigenen Ausschuss, dem ich auch angehöre. Dort gab es Morde an Journalisten, die sind untersucht worden. Nein, aber die Lage in Polen und Ungarn ist eben auch besonders ernst, weil dort systematisch, strukturell der Rechtsstaat umgebaut wird und nicht nur einzelne Verfehlungen zu beobachten sind.
Die große Frage, der große Streitpunkt ist ja nun, mit welchem Mechanismus man fehlende Rechtsstaatlichkeit sanktionieren könnte und wie das betroffenen Ländern ans Geld gehen könnte. Wir haben schon gehört, die deutsche Ratspräsidentschaft, die hat einen Vorschlag gemacht, den irgendwie fast alle ablehnen, was ja auch für einen guten Kompromiss sprechen könnte. Warum sind Sie trotzdem dagegen?
Nun, so langsam verliert dieser Mechanismus alle Zähne. Das war von Anfang an schon auf Kompromiss angelegt. Aber jetzt ist es so, ja, dass man immer finanzielle Konsequenzen braucht, damit diese rechtsstaatlichen Verstöße irgendwelche Folgen haben. Also wenn nur, in Anführungsstrichen, die Unabhängigkeit der Justiz abgeschafft wird, aber keine Gelder der Europäischen Union dabei veruntreut werden oder in falsche Kanäle geraten, dann scheint es so, dass die EU da nicht eingreifen kann. Und das war nicht der Sinn der Sache. Wir wollten einen generellen Mechanismus, wer sich nicht an die Werte der Europäischen Union hält, der kann auch finanziell sanktioniert werden.
Sie sagen wollten, das hört sich an, als hätten Sie das schon abgeschrieben.
Nein, noch lange nicht. Die europäischen Institutionen streiten darüber schon lange. Und das Europäische Parlament hat ganz klar gemacht, von den ganzen Kritikpunkten, die im Moment auf dem Tisch liegen zum Haushalt, ist das der eine, wo die großen Fraktionen, die vier großen Fraktionen sagen, wenn das nicht erfüllt ist, dann stimmen wir dem Haushalt auch nicht zu. Das ist parteiübergreifend den anderen Institutionen so mitgeteilt worden.
Das heißt, Sie sind da tatsächlich gewillt, die Corona-Gelder zu blockieren und auch die Haushaltsplanung?
Also wir sind nicht fixiert auf einen bestimmten Vorschlag. Das ist immer so, man muss kompromissbereit sein. Aber wir haben gesagt, wir brauchen einen wirksamen Mechanismus. Und wenn man jetzt an allen Stellen Orbán und Kaczynski nachgibt und wir am Ende etwas haben, was nett aussieht, aber nicht wirksam ist, dann vertun wir die letzte Chance, die wir haben. Wir verhandeln jetzt den Haushalt, der gilt für 7 Jahre, da ist viel Geld drin. an das Geld wollen Polen und Ungarn ran, die leben von europäischen Geldern. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, der Rechtsstaatlichkeit Szenen zu geben, wann denn dann?
Skizzieren Sie doch mal Ihren Kompromiss, wie Sie ihn sich vorstellen, wie er durchkommen könnte.
Durchs Parlament. Also wichtig wäre, dass es um alle Werte geht, die in Artikel 2 stehen. Also Rechtsstaatlichkeit, das kam ja in dem Beitrag schon durch, Medienfreiheit, Schutz von Minderheiten etc. Alles, was zum Rechtsstaat gehört. Und dann, wenn es wirklich systemische Brüche oder systemische Gefährdung dieser Rechtsstaatlichkeit gibt.
Was meinen Sie damit genau?
Ja, nicht nur einmal. Deutschland wurde auch schon verurteilt, zum Beispiel, weil unsere Staatsanwaltschaft weisungsgebunden ist. Das passiert in jedem Land. Jedes Land hat hier und da etwas, was es verbessern muss. Aber die Länder, die strukturell darauf hinarbeiten, Rechtsstaat abzuschaffen, die müssen auch wirklich sanktioniert werden können. Und in diesem Vorschlag sind noch viel zu viele Möglichkeiten drin, dass diese Länder wieder rauskommen. Zum Beispiel dadurch, dass der Rat mit einer relativ geringen Mehrheit die Kommission niederstimmen kann.
Sie sprechen nochmal den deutschen Vorschlag an der deutschen Ratspräsidentschaft. Der scheint ja juristisch betrachtet relativ eng gefasst zu sein, was ja auch im positiven Sinne bewirken könnte, dass er dann vor Gerichten auch wasserdicht sein könnte. Sie als Juristin, sehen Sie darin nicht auch einen möglichen Vorteil?
Alle Entscheidungen müssen justiziabel sein, müssen gerichtlich überprüft werden können. Das ist völlig selbstverständlich. Nur wenn man das so eng fasst, dass am Ende ein kompletter Umbau des Justizsystems in ein abhängiges Justizsystem nicht mehr erfasst ist, dann geht das an Kompromissbereitschaft deutlich zu weit.
Nochmal zurück zum EU-Parlament. Sie haben gesagt, wir sind nicht per se auf Blockade aus, sondern wollen eine Lösung finden. Aber die letzten Jahre zeigen ja, dass eine Lösung in der EU weit weg scheint. Wenn es jetzt tatsächlich zu einer Blockadesituation kommen sollte, mit Blick auf die Corona-Gelder, wie erklären Sie das dann Ländern, Unternehmen und auch Menschen, die dringend auf diese Gelder warten?
Das ist genau Orbáns Hebel. Orbán will das Parlament unter Druck setzen und auch den Rat. Alle warten auf das Geld. Ich setze mich einfach hier hin und halte die Luft an, weil ihr könnt nichts dagegen tun. Der öffentliche Druck wird so groß werden.
Okay, wie wollen Sie ihn dann aushebeln?
Wir müssen ihn aushungern finanziell. Er braucht auch das Geld. Und wenn wir sagen, dann kriegst du auch kein Geld, dann wird er am Ende an der einen oder anderen Stelle, denke ich, auch einlenken müssen. Da brauchen wir natürlich auch ein bisschen öffentliche Unterstützung, die jetzt nicht sagt, es muss alles schnell, schnell gehen. Wir müssen jetzt für 7 Jahre die Weichen stellen. Und wenn wir jetzt die Rechtsstaatlichkeit aufgeben, dann haben wir für die weiteren 7 Jahre Verhältnisse in der EU, wie sie unsere Bürgerinnen und Bürger auch nicht wollen. Denn unsere Steuergelder gehen dann an Regime wie das von Orbán und Kaczynski, die sich vor allen Dingen Geld in die eigene Tasche schaufeln, aber ihre Länder zu Demokratien umbauen, die mit den Werten der EU nichts mehr zu tun haben.
Und was erwarten Sie mit Blick darauf vom anstehenden Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU, der Gipfel, der ja Corona-bedingt verschoben wurde?
Ganz ehrlich, vom Gipfel kann ich nicht mehr viel erwarten, weil die verhandeln schon so lange mit Orbán. Das muss jetzt am Ende auch das Parlament leisten können, weil der Rat hat eine Position, also die Mitgliedstaaten, die Kommission hat eine Position und das Parlament hat eine Position. Und alle drei müssen sich am Ende einigen. Da müssen Kommission und Parlament dann eben auch den Druck auf den Rat als Ganzes und insbesondere auf Ungarn und Polen ausüben.
Katharina Barley war das, Vizepräsidentin des Europaparlamentes und ehemalige deutsche Justizministerin zur Rechtsstaatdebatte in der EU. Vielen Dank, Frau Barley, für dieses Gespräch heute in Europa heute.
Sehr gerne.
Man muss seit mindestens 6 Jahren fast durchgehend im Land leben. Das Deutsch muss gut sein, der Staatsbürgertest bestanden und das persönliche monatliche Budget muss mindestens 966 Euro netto betragen. Das sind Teile der Einbürgerungsregeln in Österreich, die so streng sind, dass theoretisch selbst gebürtige Staatsbürgerinnen und Bürger sie teilweise nicht erfüllen würden. Die Folgen dieser Einbürgerungsregeln sind in Wien sichtbar. Dort sind in 1,5 Wochen Landtags- und Gemeinderatswahlen und etwa ein Drittel aller Menschen im wahlfähigen Alter darf nicht mit abstimmen. Verena Fücker hat nachgefragt, wie das die Politikverdrossenheit erhöhen und die Demokratie schwächen kann.
Die Maria-Hilfer-Straße ist Wiens größte Einkaufsstraße. Zwischen all den Schuhgeschäften und Cafés steht an diesem Nachmittag auch eine kleine, unscheinbare Wahlkabine mit grünen Vorhängen.
Bitte schön, könnte ich jetzt wählen?
Ja. Okay. Hier ist der Stimmzettel, ins Kuvert. Einfach dann in der Wahlkabine ausfüllen, ins Kuvert geben und dann hier in die Wahlurne.
Okay.
Der Mann ist Eugene Quinn. Er ist Brite, 52 Jahre alt und wohnt seit 12 Jahren in Wien.
Wegen die Liebe.
Er ist einer von fast 500.000 Menschen, die in Wien wohnen, aber nicht bei der Wahl zum Bürgermeister und Gemeinderat am 11. Oktober abstimmen dürfen, weil er kein Österreicher ist. Ein Drittel aller Wienerinnen und Wiener im wahlberechtigten Alter sind damit von der Wahl ausgeschlossen.
Es ist unangenehm für mich. Ich zahle meine Steuer und will zurückhaben die Meinung, dass ich könnte vielleicht die Regierung ändern.
Deswegen nimmt Eugene Quinn symbolisch an einer Abstimmung teil, der Pass-Egal-Wahl, organisiert von der Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch. Normalerweise dürfen EU-Bürgerinnen und Bürger zumindest bei Kommunalwahlen abstimmen. Das Problem für Eugene?
Aber als Brite seit Jänner bin ich außerhalb der ganzen EU.
Also darf er gar nicht wählen. Und für EU-Bürger gilt, Wien ist gleichzeitig Stadt und Bundesland. Deswegen dürfen sie hier, wie zum Beispiel auch in Berlin, nur für ihren Bezirk, nicht aber für den Gemeinderat abstimmen. Dass so viele Menschen von dieser Wahl ausgeschlossen werden, ist ein echtes Problem, sagt Politikwissenschaftler Jeremias Stadelmeier, der zu dem Thema forscht.
Für die Stadt bedeutet es zum einen, dass die Legitimationsbasis der Politik geschmälert ist und zum anderen, dass wertvolle Stimmen verloren gehen, also wertvolle Perspektiven verloren gehen. Und darüber hinaus bedeutet es halt auch, dass die politische Kultur einer Stadt beeinträchtigt wird, weil mit dem Wählen sehr viel anderes einhergeht, wie auch die Bereitschaft, sich über den Wahlakt hinaus zu engagieren, die Einstellungen zum politischen System, Vertrauen in Politik, Zustimmung zur Demokratie etc.
Und das betrifft in Wien besonders viele junge Menschen, zum Beispiel Bilawal.
18 Jahre alt, ich komme aus Pakistan. Ich bin mit 2,5 Jahren hierher gekommen.
Auch er darf wegen seiner Nationalität nicht wählen.
Ich schaue immer wieder, ja okay, was machen die verschiedenen Parteien, worum geht es jetzt, was sind die Ibiza-Skandale und so weiter und so fort. Man schaut sich halt die Nachrichten auch an, man interessiert sich schon dafür, aber im Endeffekt wird man dann enttäuscht, weil die eigene Meinung dann halt nicht gehört wird.
Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern, denn Österreich hat eines der restriktivsten Einbürgerungssysteme Europas. Wer hier geboren ist, aber wessen Eltern aus dem Ausland stammen, bekommt nicht automatisch den Pass. Erst nach 6 bis 10 Jahren im Land kann überhaupt der Antrag auf Einbürgerung gestellt werden. Aber nur, wenn man maximal 20% dieser Zeit im Ausland war, das Deutsch gut genug ist, der Staatsbürgertest bestanden wurde und wenn man nach Abzug aller Fixkosten noch 966 Euro im Monat zur Verfügung hat. Einer Studie zufolge würden das rund 40% der angestellten österreichischen Frauen nicht erfüllen können. Hinzu kommen noch Einbürgerungsgebühren, die je nach Bundesland mehrere tausend Euro pro Person betragen. Für viele Menschen, besonders Familien aus den unteren Einkommensklassen, ist das nicht machbar. Seit Jahren hat sich daran kaum etwas geändert, sagt Politikwissenschaftler Jeremias Stadelmeier.
Einige Staaten, beispielsweise auch Deutschland oder Belgien, haben anerkannt, dass sie eine Bevölkerung haben, die zugewandert ist, die auch den Zugang zur Staatsbürgerschaft haben soll und ihre Staatsbürgerschaftsregimes in den letzten Jahrzehnten substanziell angepasst, um eben dem auch Rechnung zu tragen. Österreich hat das nicht getan.
Eine Lösungsidee, eine Wahlrechtsreform. Die Reform müsste auf Bundesebene stattfinden, aber dazu fehle der politische Wille, glaubt Stadelmeier. Vor ein paar Jahren gab es den Versuch, zumindest das kommunale Wahlrecht in Wien anzupassen, damit auch Menschen ohne österreichischen Pass abstimmen dürfen. Aber das österreichische Verfassungsgericht hat dies abgelehnt. Und selbst Politiker in Wien sind nicht unbedingt für eine Wahlrechtsreform. Sollte es keine Reform im Wahlrecht oder bei der Einbürgerung geben, so könnten in Wien bei der nächsten Wahl zum Bürgermeister und Gemeinderat bereits 40% der Menschen im wahlberechtigten Alter nicht abstimmen dürfen. Tendenz weiter steigend.
Österreichs Einbürgerungsregeln und ihre Folgen. 1,5 Wochen vor den Wahlen in Wien ein Beitrag von Verena Fücker. Und damit endet Europa heute. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung, sagt Bastian Rudde. Angenehmen Tag noch.